Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Vielleicht fragt sich mancher, was Predigtbeauftragte heißt. Also ich bin Predikantin in unserer Bünsdorfer Kirchengemeinde. Das heißt, Predikanten halten ehrenamtlich Gottesdienste. Also nichts anderes, als was ich hier auch mache. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Kind hatte ich eine Freundin, mit der ich sehr gerne zusammen spielte. Wir verstanden uns gut und teilten viele Interessen. Nur eins fand ich seltsam. Immer wenn sie mir etwas Neues in ihrem Zimmer, eine neue Kleidung oder etwas Ähnliches zeigte, dann warnte sie mich gleichzeitig. Aber nicht, dass du das nachmachst. Das war immer ein kleiner Schuss vor den Bug. Denn wie gesagt, uns gefielen die gleichen Dinge. Wenn ich es mir mit ihr aber nicht verderben wollte, dann waren die Sachen, die sie als erstes entdeckt, gekauft oder geschenkt bekommen hatte, für mich sozusagen tabu. Vielleicht fürchtete sie, es könnte ihre Freude an ihren Sachen schmälern, wenn sie nicht die Einzige wäre, die so etwas hatte. Haben Sie noch den Predigttext im Ohr? Er zeigt auf erstaunliche Weise, dass Gott da ganz anders ist. Ihn würde es nicht stören, wenn wir ihn nachmachten. Im Gegenteil. Er fordert uns sogar ausdrücklich dazu auf. Ich lese den Predigttext noch einmal nach der Übersetzung der Basisbibel. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine Kinder, denen er seine Liebe schenkt. Und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt wie wohlriechender Duft. Denn früher wart ihr ein Teil der Dunkelheit, aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Menschen, die zum Licht gehören, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ist das nicht eine merkwürdige Aufforderung? Wir sollen uns Gott zum Vorbild nehmen, ihn nachahmen, sogar nachmachen? Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Gott steht doch himmelhoch über uns, ist heilig, souverän, allmächtig, quasi unerreichbar. Wie sollen wir ihn dann nachmachen? Paulus, was meinst du damit? Paulus klärt in seinem Brief einige Grundsatzfragen der Lebensgestaltung. Er will uns dazu ermutigen, unser ganzes Leben in der Beziehung zu Gott zu sehen und entsprechend zu gestalten. Darum also diese Aufforderung, nehmt euch Gott zum Vorbild. Klar, dass wir das nicht einfach so aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft können, sondern nur mit direkter Hilfe von Gott selbst. Oder doch nicht so klar? Paulus spricht im nächsten Satz jedenfalls erst einmal die Voraussetzung für ein Leben in der Verbindung mit Gott an. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Das ist unsere unwiderrufliche Identität. Die Volksbibel übersetzt sogar, ihr seid Gottes Kinder, die er wie verrückt liebt. Ich finde, es tut gut, das mal auf andere Art und Weise zu hören. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wer Gott nur aus der Distanz betrachtet, der kann sich nicht an ihm orientieren. Und wenn er es doch versucht, dann wird schnell Krampf und Heuchelei daraus. Doch als Gottes geliebte Töchter und Söhne sind wir angeschlossen an eine Kraftquelle, die niemals versiegt. Ja, aber sind denn nicht eigentlich alle Menschen Gottes Kinder? Leider nicht automatisch. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass alle ohne Ausnahme auch seine Kinder würden. Der heilige, allmächtige, souveräne Gott liebt uns leidenschaftlich. So leidenschaftlich, dass es ihm das Herz bricht, uns nicht in seiner Nähe zu haben. Und darum hat er einen Weg gefunden, den Abgrund zu überbrücken. Zwischen ihm und uns. Die Brücke über den Abgrund ist Jesus. Gott ist in Jesus selbst auf die Erde gekommen und war bereit, sein Leben für uns zu geben. Jesus macht den Weg zu Gott frei. Darum erklärt Paulus in seinem Brief, Christus hat uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt wie wohlriechender Duft. Seitdem kann jeder ohne Vorbedingung als Gottes geliebte Tochter, als sein geliebter Sohn zu ihm nach Hause kommen. Jesus sagt, jedes Mal, wenn das geschieht, bricht im Himmel Jubel aus. Es wird aber nicht nur eine Party im Himmel gefeiert, sondern der Wechsel vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes hat auch für uns selber Riesenauswirkungen. Im Predigttext heißt es, früher wart ihr ein Teil der Dunkelheit, aber jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Krasser kann man den Gegensatz gar nicht ausdrücken. Früher Dunkelheit, jetzt Licht. Ist uns eigentlich noch klar, was hier passiert ist? Früher gehörten wir in den Herrschaftsbereich des Satans. Wir hatten keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun und aus seinem Einflussbereich herauszukommen. Wir konnten uns nicht wehren und haben das noch nicht einmal gemerkt. Wir konnten nichts gegen seine Einflüsterungen tun. Darum, früher wart ihr ein Teil der Dunkelheit. Ihr wart Finsternis, wie es bei Luther heißt. Aber wenn wir zu ihm gehören, stehen wir nun im Licht Gottes. Sein Licht fällt auf uns wie ein großer Scheinwerfer. Ich bitte Sie, wer das mag, einmal kurz die Augen zu schließen und sich diesen Scheinwerfer Gottes vorzustellen. Es ist kein unbarmherziger Suchscheinwerfer, der uns bloßstellen will, sondern mehr wie eine Lichtdusche, die uns durchdringt und einfach nur gut tut. Wir sind selber ein Teil des Lichtes Gottes. Wir gehören ganz und gar zum Herrschaftsbereich Gottes. Jetzt können Sie die Augen gerne wieder aufmachen. Mit Gottes Hilfe können wir uns gegen die Lügen, Verführungen und Einflüsterungen des Teufels wehren und nach Gottes Vorbild leben. Zugegeben, das klingt ziemlich theoretisch. Sind das nur Gedankenspiele von Paulus? Oder hat die Entscheidung, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen und nach seinem Willen zu fragen, tatsächlich Auswirkungen auf mein Leben, auf meinen Lebensstil, mein Alltag, mein Umgang mit anderen? Ja, klar, das hat sie. Für Paulus ist das ganz klar. Ich hole ein bisschen aus. Mein Mann war einer der ersten im Kollegenkreis, die sich mit Computern befassten und auskannten. Allmählich zogen die anderen nach und begannen ebenfalls mit einem Computer zu arbeiten. Dabei blieben Computerprobleme natürlich nicht aus. Und Eberhard wurde oft um Rat gefragt. Manchmal funktionierte einfach gar nichts mehr und der PC gab keinen Mucks von sich. Ein verzweifelter Anruf folgte. Da führte es dann oft zu Gelächter, wenn Eberhard den Rat gab, doch erst einmal nachzusehen, ob überhaupt der Stecker eingesteckt war. Auf diese Weise wurde so manches Computerproblem ganz schnell gelöst. Denn so toll und hilfreich Computer und andere elektrische Geräte auch sind, sie nützen überhaupt nichts, wenn sie nicht an die Energiequelle angeschlossen sind. Dann kann der Strom nicht fließen und es passiert auch nichts. Ebenso nehme ich nichts von Gottes Nähe, seiner Kraft und seiner Liebe wahr, wenn ich nicht an ihn selbst angeschlossen bin. Ich tappe im Dunkeln. Aber umgekehrt gilt das, was Horst Waffenschmidt, ehemaliges Mitglied des Bundestages, gesagt hat. Ich bin Christ, weil ich zu Gott beten darf. Und wer betet, verbindet seine begrenzten Möglichkeiten als Mensch mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Wer betet, verbindet seine begrenzten Möglichkeiten als Mensch mit den unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten. Mit ihm haben wir einen starken, den stärksten Partner an unserer Seite. Er ist die Liebe in Person. Und weil er durch seinen Geist in uns lebt, haben wir Teil an diesen unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes. Und darum kann Paulus uns auffordern, uns an Gott, an Jesus zu orientieren und ihn nachzuahmen. Noch einmal die Übersetzung der Volksbibel. Lebt am besten so, wie Gott es euch vorgemacht hat. Ihr seid seine Kinder, die ihr wie verrückt liebt. Liebe soll euer Leben bestimmen, genauso wie das bei Jesus war. Das ist es also, worin wir Gott nachmachen sollen. Liebe soll unser Leben bestimmen. Da könnte man sagen, na, wenn es weiter nichts ist, lieben ist doch ganz leicht. Wer möchte nicht gerne lieben und geliebt werden? Wer ist nicht gerne mit geliebten Menschen zusammen? Paulus, warum betonst du das denn noch extra? Ich glaube aber, wir wissen alle, dass es nicht immer so leicht ist mit der Liebe. Besonders, wenn wir uns an Jesus orientieren. Wie war das nochmal? Liebe soll euer Leben bestimmen, genauso wie das bei Jesus war. Er hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Leben für uns zu geben. So lieben wir Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber hier muss ich passen. Ich kann nicht so aufopferungsbereit lieben, noch dazu womöglich Menschen, die mir quer kommen, die nicht nett zu mir sind, die mich verletzt haben, die es nicht gut mit mir meinen. Das kann ich nicht. Aber das soll ich auch gar nicht. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Es geht nicht darum, liebevolle Gefühle aus mir herauszuquetschen. Wir brauchen uns nicht krampfhaft zu bemühen, uns unsympathische Menschen nett zu finden und womöglich Liebe zu heucheln. Es geht gar nicht um das Gefühl, sondern es geht um eine Entscheidung. Es geht um die Entscheidung, mich jeden Tag von neuem an Jesus auszurichten. Es geht darum, mich sozusagen bewusst in sein Licht zu stellen, damit er mich mit seiner Liebe füllen kann. Ich erinnere nochmal an den Stecker, der eingesteckt sein muss, damit Strom fließen kann. Es tut gut, sein Gesicht in die Sonne zu halten. Dann überzieht unwillkürlich ein Lächeln unser Gesicht und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Genauso können wir uns jeden Morgen im Gebet Gott, Jesus zuwenden und uns von seinem Licht, seiner Liebe bestrahlen lassen. Und den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen. Dann sind wir an Gottes Kraftquelle angeschlossen. Dann müssen wir nichts aus eigener Kraft tun. Dann kann sein Friede, seine Liebe, Vergebung, Zuversicht, Hoffnung, Durchhaltevermögen, alles, was wir brauchen, wie Strom in ein Gerät, zu uns und von uns zu anderen fließen. Ich kann Gott jeden Tag neu bitten, meinen Liebestank wieder aufzufüllen, gerade für Menschen und Situationen, die mir schwerfallen. Er wird es tun. Unsere Aufgabe ist es nur, ihm zu vertrauen, dass er es tut. Ich habe vor kurzem ein anschauliches Beispiel gehört. Wir sind wie ein Gefäß, in das Gott alles hineinfüllt, was wir brauchen. Alles, was ich eben aufgezählt habe und noch viel, viel mehr. Wir müssen nur dafür sorgen, dass dieses Gefäß, dieser Tank, einen Boden hat. Und dieser Boden heißt Vertrauen. Vertrauen auf Jesus. Vertrauen darauf, dass er es tut. Genauso kann ich ihn um Vergebung bitten, wenn mir etwas misslungen ist, wenn ich Menschen schwer falle. Ich kann und muss ihn bitten, mich wachsam zu machen, gegen die Einflüsterungen des Teufels und mir zu helfen, ihn nicht zu glauben, sondern auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und ihm zu vertrauen. Das ist damit gemeint, wenn Paulus schreibt, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Oder noch einmal nach der Volksbibel. Dieses Licht, was jetzt in euch strahlt, lässt ehrliche Liebe, einen Sinn für Gerechtigkeit und eine Leidenschaft für die Wahrheit in euch wachsen. Das heißt, Gott verbindet meine begrenzten Möglichkeiten mit seinen unbegrenzten. Das kann bedeuten, dass ich es schaffe, nicht zurückzuschießen, wenn ich mich über jemanden ärgere. Es kann bedeuten, dass ich mich überwinde, nicht hinter dem Rücken, über andere zu reden. Dass ich Menschen, die mich verletzt haben, nicht die Pest an den Hals wünsche, sondern im Gegenteil, bewusst um Gottes Segen für sie bete. Gott will mir helfen, zu vergeben und nicht auf alten Geschichten rumzureiten. Er gibt mir den Mut, zur Wahrheit zu stehen. Ich kann das, was mich verbittern will, zu ihm bringen, in sein Licht halten und um Frieden für mein Herz beten. Die einfachste Faustregel für unser Verhalten anderen gegenüber ist Jesu Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Was würde ich wollen, dass man jetzt in dieser Situation für mich täte? Das wissen wir ja meistens ganz genau. Und schon haben wir Gottes Antwort darauf, was jetzt dran ist. Das kostet Überwindung, Kraft, Mut und auch schon mal Rückschläge. Aber es lohnt sich. Wenn wir mit Gottes Hilfe anderen vergeben, ihnen Gutes wünschen, mit Gott über sie im Gespräch sind, gewinnen wir selber am meisten. Wir werden frei. Frei von all dem Ballast, den unbereinigte Dinge mit sich bringen. Frei von dem, was wir anderen buchstäblich nachtragen. Frei von grüblerischen Gedanken, von Bitterkeit. Doch wie gesagt, das können wir nicht aus uns selber. Angeschlossen an Gottes Kraftquelle aber schon. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir seinen Zusagen vertrauen, dass wir ihm das auch sagen: Ich vertraue dir. Zum Schluss möchte ich die Geschichte einer holländischen Christin erzählen, Corrie ten Boom. Einige kennen diese Geschichte vielleicht. Sie war bereit, auch in ganz extremen Situationen nach Gottes Vorbild zu handeln und erlebte auf ganz besondere Weise, was es heißt, an Gottes Kraftquelle angeschlossen zu sein. Corrie ten Boom half im Zweiten Weltkrieg, Juden zu verstecken und zu versorgen. Dafür kam sie mit ihrer Schwester Betsy und anderen Familienangehörigen selber ins KZ, wo Betsy starb. Corrie ten Boom dagegen überlebte und reiste später durch die ganze Welt, um anderen von ihren Erlebnissen im KZ zu erzählen. Aber auf eine ganz andere Weise, als man vermuten würde. Sie erzählte von Gottes Liebe und Vergebung, die selbst an einem so grauenvollen Ort wie Ravensbrück gegenwärtig waren. Kurz nach dem Krieg erlebte Corrie eine sehr schwierige Situation, als sie in einer Kirche in München predigte. Hinterher kam ein Mann auf sie zu, den sie als einen der schlimmsten SS-Wärter im KZ wiedererkannte. Er war inzwischen Christ geworden und wollte sich bei ihr für die Botschaft von der Vergebung bedanken und sie auch selber persönlich um Vergebung bitten, obwohl er sie nicht erkannte. Er streckte Corrie die Hand entgegen und Corrie schreibt dazu in ihrem Buch Die Zuflucht: Da stand ich nun, ich, deren Sünden wieder und wieder vergeben wurden und konnte es nicht. Betsy war dort gestorben. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod ausradieren? Einfach mit dieser Bitte? Es können nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden. Denn ich musste mit der schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn ich musste es tun. Ich wusste das. Die Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung. Dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich stand da mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand heben. Das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Von meiner Schulter herunter an meinem Arm entlang und durch meine Hand schien ein Strom von mir auf ihn überzugehen, während in meinem Herzen eine Liebe zu diesem Fremden aufloderte, die mich fast überwältigte. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich, von ganzem Herzen. Einen langen Augenblick lang hielten wir uns die Hände, der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Das ist derselbe Gott, der auch in uns lebt und wirkt. In dir und mir. Amen.